Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der Wochenspruch über dieser neuen Woche, direkt nach Ostern. Und dieser Sonntag hat einen sehr schönen Namen, der heißt nämlich Quasimodo Geniti. Und das heißt, wie die neugeborenen Kindlein, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wie neugeborene Kinder. Wir beginnen mit einem Lied, das das ganze Leben Jesu umschreibt. Und ich denke, viele von Ihnen kennen das. In Christus ist mein ganzer Halt. Sie finden den Text vorne an der Folie. Wir beten. Wir loben dich und wir danken dir, Herr Jesus. Du unser Halt, du der Sieger, du unser Retter, du unser Heiland. Wir danken dir, dass wir in deinem Jesus-Namen heute Morgen zusammen sein dürfen, dass du uns dienen willst mit deinem guten Wort. Und wir möchten dich jetzt auch bitten, dass du unsere Herzen frei machst, öffnest für dich, für deine Liebe, für deine Hilfe. Danke, Herr, dass wir in der Stille dir jetzt bringen dürfen, was uns auf dem Herzen liegt. Du erhörst Gebet. Darum kommen wir zu dir. Amen. Wir haben gerade eine Frauenfreizeit hier, die unter dem Thema steht: Meinen Frieden gebe ich euch. Verschiedene Aspekte von diesem Frieden haben wir schon betrachtet. Heute geht es um den Frieden im Leid. Josef und seine Brüder. Vielleicht haben Sie das Bild vorhin schon ein wenig erkennen können. Und ich lese Ihnen als Text, wir werden hinterher nur so einzelne Bibelstellen nehmen können, 1. Mose 37, die Verse 1 bis 11. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Land Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Also sie konnten nicht mal mehr Shalom zu ihm sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und meine Garbe richtete sich auf und stand. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind, um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Vielleicht haben Sie es gemerkt, das ist ja nicht nur ein Osterlied, sondern es ist tatsächlich auch ein richtig guter Auftakt für unsere Josefsgeschichte. Gott verlässt den Schwachen nicht. Oder auch: Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Ein Leitgedanke, der uns über diesen Text gestellt wird: Im Ja zu Gottes Willen liegt Friede. Dieser Satz wird heute Morgen immer wieder kommen. Im Ja zu Gottes Willen liegt Friede. Erstens eine hochkomplizierte Ausgangslage in dieser Familie. Gott übernimmt die Führung in dieser Familie. Eine Familiengeschichte mit vielen Facetten, mit menschlicher Schuld auf allen Seiten. Wir haben es vorhin gelesen, Jakob bevorzugt einen Sohn, ist immer schwierig, die Lieblingskinder. Und er tut es sehr offensichtlich, er schmückt ihn mit einem besonderen Gewand, quasi als Kronprinz. Er liebt ihn besonders, in der Bibel heißt es, weil er der Sohn seines Alters war und außerdem der Sohn seiner Lieblingsfrau. Ich dachte, vielleicht hat er auch einfach die Chemie gestimmt zwischen Vater und Sohn. Es ist ja auch sehr unterschiedlich in der Familie. Und Jakob will auf jeden Fall, dass dieser Abrahams Segen, diese Verheißung von Abraham auf Josef übertragen wird. Freilich, der Vater nimmt Gott nicht in seine Beziehung zu seinem Sohn hinein. Der Vater nimmt Gott nicht in seine Beziehung zu seinem Sohn hinein. Und ich frage uns: Darf Gott in meine Sympathien hineinsprechen? Josef trägt dem Vater zu, was die Brüder Böses tun. Ob das nur ganz reine Motive waren? Und die Brüder hassen Josef. Sie stoßen ihn aus. Sie wollen keine Beziehung mehr zu ihm haben. Im Luthertext, sie sagten ihm kein freundliches Wort. Sie sagten nicht mal mehr, heute würde man sagen, hallo, guten Morgen oder wie auch immer. Shalom ist nämlich eigentlich die Begrüßungsformel. Sondern sie lassen ihn links liegen. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben, sie behandeln ihn wie Luft. Eine hochkomplizierte Ausgangslage in dieser Familie. Und jeder Einzelne von ihnen wird schuldig. Jeder. Der Vater, die Söhne, Josef selber. Unter Umständen werden wir schuldig mit dem besten Wollen. Ich weiß nicht, wie es in Ihren Familien steht. Und nun gibt es trotzdem Hoffnung, denn Gott übernimmt die Führung. Er plant für diese zerstrittene Familie nicht etwa eine Tragödie oder eine Katastrophe oder eine Explosion? Gott hat eine göttliche Lösung für diese verwickelten Beziehungen. Er will, und das werden wir in diesen kommenden Kapiteln sehen, die Gottesbeziehung jedes Einzelnen heil machen, neu machen, verbessern. Er will bei Vater Jakob anknüpfen, der Gott ja bei Peniel begegnet war. Er kümmert sich um diese Söhne, die so gottlos ihr Leben leben. Und er geht auch Josef nach, um ihn noch mehr an der Hand zu nehmen. Ich dachte, es ist eine Familie, die Gott heilen will. Zuerst sieht es gar nicht so aus. Zuerst sieht es aus, als käme die Katastrophe erst richtig dicke. Gott schickt Josef zwei prophetische Träume. Ich habe immer mal wieder heute ein Bild von Rembrandt. Da erzählt Josef seinem Vater seine beiden Träume. Seine Familie werde sich vor ihm verbeugen. Gott zeigt seine zukünftigen Pläne. Aber noch sieht man das nicht. Sondern die Brüder werden immer noch neidischer, noch eifersüchtiger. Sie wurden hochrot vor Zorn, heißt es da. Man kann ja so sagen, Josef, hättest du lieber geschwiegen? Ich glaube nicht. Aber vielleicht hätte er es anders sagen müssen. Wie hat er gesagt? Hört her! Alle mal herhören! Das klingt für mich so. Aber diese Träume sind ja tatsächlich von Gott. Und eine Zukunftsperspektive. Eine hochkomplizierte Ausgangslage, der verwöhnte Lieblingssohn auf der Sonnenseite des Lebens, aber zugleich auch gehasst, abgelehnt, geschnitten. Und über allem steht, Gott wählt ihn für eine ganz bestimmte Aufgabe. Das ist noch verborgen, aber Gott wählt ihn, Retter zu werden. Und Gott wählt ihn, obwohl Josef auch Fehler macht. Zweitens, Gott führt in die Tiefe. Die Brüder gehen Richtung Sichem, die Herden zu weiden, und Vater Jakob schickt seinen Josef, das lesen wir in 1. Mose 37, Vers 14, geh hin, und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Josef sagt, hier bin ich, mach ich. Ohne Widerspruch gehorcht er dem Auftrag des Vaters, um nach den Brüdern zu sehen. Und interessanterweise steht da, in der deutschen Übersetzung haben wir gelesen, ob es gut um sie steht. Wörtlich steht da, ob sie im Shalom sind. Er soll schauen, ob sie das haben, was sie ihm nicht gönnen. Sichem, eine gefährliche Gegend. Josef, ich vermute, dass die meisten von Ihnen die Geschichte vom Kindergottesdienst an schon kennen und vom Religionsunterricht. Sonst lesen Sie sie heute Nachmittag mal nochmal am Stück, die ist toll. Josef findet seine Brüder ja nicht sofort. Und jetzt sagt er nicht Pech, sondern er sucht. Er sucht weiter nach ihnen. Und als er einem Mann begegnet, kann der ihm den heißen Tipp geben. Der Mann fragt, was machst du? Und er sagt, ich suche meine Brüder. Das ist so eine Ecke übrigens, wo man einen Hinweis im Leben von Josef einen Hinweis auf Jesus erkennen kann. Jesus hat auch seine Brüder gesucht. Als er sie dann endlich findet bei sich, begegnet ihm die blanke Mordlust. Kapitel 37, Vers 18, als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Und Vers 23, als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten, also dieses königliche Gewand, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, zur Zisterne, aber die Zisterne war leer und kein Wasser darin. Josef im Loch, in der Zisterne. Wäre in dieser Zisterne Wasser, wäre er gleich tot. Später liest man, und das merken die Brüder, wie er voller Angst um Erbarmen fleht. Josef, in dieser Zisterne, in diesem Loch der Verzweiflung. Und da ist kein Helfer da. Seine Brüder ja sowieso nicht, sein Vater nicht. Und Gott? Warum greift er nicht ein? Und wir kennen auch manchmal diese Löcher, in denen man sitzen kann. Das Loch von Traurigkeit, das Loch von Verzweiflung, das Loch der Ausweglosigkeit. Und wir fragen vielleicht auch, bin ich jetzt ganz allein? Im Loch lernt man sich auch selber manchmal sehr gut kennen. Josef ist jetzt nicht mehr der königliche Prinz. Es ist er ein armer Schlucker. Und nun ist er in diesem Loch in der Entscheidung. Bleibe ich bei mir in meinem Loch oder wende ich mich an meinen Gott? Und das ist etwas, was wir uns fragen können. Was mache ich denn in so einer Situation? Bleibe ich in der Verbitterung gegen die Brüder? In der Verzweiflung? Vielleicht auch in der Bitterkeit gegen Gott, der das zulässt? Oder entscheide ich mich zu sagen, dennoch bleibe ich stets bei dir? Ich habe das hier schon manchmal gesagt, ich sage es heute wieder. Das heißt nicht dennoch, sondern es heißt, dennoch bleibe ich, denn du hältst mich. Da drin liegt die Möglichkeit zum Dennoch. Ich kann mich entschließen, Ja zu sagen zu dem Weg, den Gott führt. Mit diesem Wissen, denn du hältst mich. Ich kann das nicht. Ich kann mich zum Ja entschließen und sagen, ich will aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender auch meines Glaubens. Gott behält Josef im Blick. Gott hört dieses Schreien, diesen Jammer seines Josef. Wir wissen ja nicht, was Josef in diesem Loch dachte, aber was wir ganz gewiss wissen, wir wissen, Gott hatte ihn im Blick. Das ist ganz sicher. Die Brüder setzen sich um den Brunnenrand und essen. Später ziehen sie ihn ja heraus, verkaufen ihn an diese midianitische Karawane verraten und verkauft. Dann gehen sie nach Hause und zeigen ihrem Vater das blutige Gewand seines Josef und der Vater denkt, Josef ist tot. Gott führt in die Tiefe. Und jetzt kommt eine Überschrift, die ist eigentlich noch schlimmer. Gott führt nämlich noch tiefer. Kapitel 39, Vers 2. Josef ist verkauft nach Ägypten, ist nun bei einem durch die Sklavenhändler weiterverkauft an Potiphar, diesen Obersten der Leibwache des Pharao. Und dann liest man in Kapitel 39, Vers 2, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Gott war mit Josef? Ja, natürlich, er war aus der Zisterne herausgerettet, ist ja schon mal was. Er muss nicht ertrinken. Aber was jetzt kommt, ist ja nicht wirklich besser. Sklave, das heißt unfrei, ehrlos, keinerlei Verfügungsgewalt über das eigene Leben. Die Identität von Josef soll sterben. Er lebt in einem fremden Land, er versteht sicher zuerst mal gar nichts. Fremde Sprache, fremde Kultur, völlig ungewisse Zukunft. Er weiß nicht, ob Leben oder Tod vor ihm steht. Gott katapultiert ihn aus seiner Heimat, die er freiwillig nie verlassen hätte. Und Gott hat eine Absicht. Aber diese Absicht ist noch nicht erkennbar. Und das ist so schwer, wenn wir Gottes Absicht nicht erkennen können und dann einen schweren Weg geführt werden. Wenn man den Sinn von etwas versteht, dann geht es ja besser. Aber wenn man halt gar nicht kapiert, was das denn soll. Und ich sage Ihnen, es sind 13 lange Jahre, die vor Josef liegen. Gott sei Dank wusste er es nicht im Voraus. Und immer wieder steht doch dann in so einer Situation die Frage auf, steht da jetzt wirklich Gott dahinter? Oder ist es vielleicht nur die Bosheit von Menschen? Und dann dieser Trost, dass ich wissen darf, es muss alles an Gott vorbei. Alles, was mir widerfährt, muss an ihm vorbei. Er behält es im Griff, er bestimmt das Maß. Gott war mit Josef, der Herr, da steht Jahwe. Und Jahwe, das ist ja dieser ganz wunderbare Gottesname, der sagt, ich bin, der ich bin, ich ändere mich nicht, auch wenn deine Situation ganz schrecklich wird. Ich ändere mich nicht. Ich bin da. Ich bin für dich da. Gott war mit Josef. Josef war nicht allein. Und ich bin auch nicht allein. Egal, wie die Not, wie das Leid aussieht. Und so lernt Josef Schritt für Schritt im Willen Gottes zu leben und Ja zu sagen. Aber das ist echt ein Lernprozess. Im Ja zu Gottes Willen liegt Friede. Potiphar, sein Herr, erkennt ja dann, dass Josef ein besonderer Mann ist, setzt ihn ein in seine Verwaltung. Der von Gott Begnadete findet bei Menschen auch Gnade und er kann in innerer Freiheit dienen. Gott war mit Josef. An dieser Stelle singen wir noch mal wieder ein Lied von der Folie vorne. Und wer gerne aufsteht, kann das gerne tun. Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt. Wenn dein Leben so sinnlos scheint, ich bin bei dir. Gott führt noch tiefer. Aber der Herr war mit Josef und Josef war mit Gott. Es kommt ja dann diese Szene, in der die Frau Potiphars Josef zum Ehebruch verführen will. Und Josef antwortet: Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josefs Glaube bewährt sich in dieser Versuchung. Gott lässt übrigens diese Versuchung zu. Er könnte ja auch dafür sorgen, dass es die gar nicht gibt. Aber Josef bleibt bei seinem Ja zu Gott. Und die Konsequenz seiner Treue, wie gesagt, Sie kennen die Geschichte sicher. Er landet im Gefängnis, wird nicht angehört, hat keinen Anwalt, wird unschuldig verurteilt und ins Gefängnis geworfen. Und vielleicht gibt es bei Ihnen im Leben auch eine Situation, wo Sie denken, spielt Gott mit mir? Jetzt war es gerade gut geworden im Hause Potiphars. Und jetzt geht es wieder ganz bergab. Kapitel 39, Vers 21. Aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis. Gott bleibt immer noch bei Josef, so wie der Goldschmied von dem Gold nicht weicht, wenn er es schmilzt, es im Auge behält, weil er es nicht zu sehr erhitzen darf, sonst würde es kaputt gehen. Und zwischendurch gibt der Goldschmied immer wieder die Glut, lässt er die Glut nach, dass es sich ein wenig abkühlt, weil auch das dem Gold schaden würde. Gott ist mit Josef und Josef ist mit seinem Gott. Er bekommt die Gnade dieses Gefängniswärters, der ihn auch wieder in eine verantwortliche Aufgabe hineinführt. Als eines Tages zwei königliche Minister ins Gefängnis kommen, wird Josef ja verantwortlich, ihnen zu dienen. Diese beiden standen in doch im Verdacht, einen Giftanschlag auf den Pharao ausgeübt zu haben. Und Josef ist innerlich so frei, diesen Männern zu dienen, als er merkt eines Morgens, die sind so traurig. Das ist doch so, wenn es einem selber schlecht geht, dann kann es doch sein, man dreht nur noch so, hat keinen anderen mehr im Blick. Und Josef ist innerlich frei und kann die beiden Männer fragen, warum schaut ihr denn so traurig? Sie erzählen ihm ja dann ihre Träume. Nachdem Josef sagt, also sie klagen, wir haben keinen, der es uns auslegt, Kapitel 40, Vers 8. Josef sprach, auslegen gehört Gott zu. Auslegen ist Gottes Sache, aber erzählt es mir. Und sie erzählen und er kann die Träume deuten. Und der eine der Beamten wird ja freigelassen werden, der andere, der Bäcker wird hingerichtet werden. Und dann bittet Josef den, der freigelassen wird, den Mund schicken. Vers 14 in Kapitel 40, gedenke meiner, wenn dir's wohl geht und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Und da an dieser Stelle, merken wir, der Friede, den Josef hat, ist nicht so einer, der immer friedevoller wird. Und ganz zum Schluss ist alles nur noch gut, sondern dieser Friede ist immer noch ein angefochtener Friede. Er sagt nämlich, ich bin hier hinterrücks heimlich gestohlen worden. Und warum ich hier sitze, ich habe nichts verbrochen. Das spricht nicht für Frieden, wie er sich hier gerade äußert. Ein Ausleger schreibt, haben wir bisher noch nie etwas von Josefs Gefühlen gehört, so bricht jetzt, was in Jahren aufgespeichert war, aus verhaltener Bitterkeit hervor. Da ist immer noch was in ihm drin. Bezeichnend ist, dass dabei auch das wieder auftaucht, was vielleicht in der Zwischenzeit des Glücks schon vergessen war. Der Verkauf durch die Brüder, hinterrücks gestohlen, sklavenlos und Fremde. Ich finde das so tröstlich, dass dieser Josef dieses Ja zum Willen Gottes auch nicht einfach nur in der Tasche hatte, sondern dass das ein angefochtenes Ja ist und dass es immer wieder sein kann, dass wir sagen, nein, Herr, nein. Und es wieder braucht, bis wir sagen können, ja, Herr, du machst es trotzdem richtig. Gott führt zum Frieden. Gott führt zum Frieden. Gott geht Schritt für Schritt weiter mit seinem Josef. Es ist schon 11 Jahre her, dass er in die Zisterne geworfen wurde und verkauft wurde. 11 Jahre. Und jetzt ist er in diesem Gefängnis und ich stelle mir vor, er hofft von morgen zu morgen, dass dieser Mundschenk an ihn denkt und er endlich rauskommt. Und es vergeht eine Woche, ein Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr und irgendwann mal gibt er die Hoffnung wahrscheinlich auf. 2 Jahre wird Josef vergessen. 730 Tage. Und dann greift Gott ein, sendet dem Pharao diesen Traum und dem Mundschenk fällt plötzlich ein, als die anderen Traumdeuter diesen Traum nicht wissen, da gab's doch einen im Gefängnis, der mir meinen Traum richtig ausgelegt hat. Und so kommt Josef vor Pharao. Kapitel 41, Vers 15, ich habe einen Traum gehabt, sagt Pharao, es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Und das könnte man auch übersetzen mit nichts von mir und auch nichts für mich. Keine Ehre für mich, nichts von mir und nichts für mich. Ich dachte auch nochmal, an diesem Morgen war Josef im Gefängnis aufgewacht, so wie viele, viele Tage vorher auch. Und nichts deutete darauf hin, dass sich an diesem Tag etwas ändert. Wäre Josef jetzt in der Bitterkeit der Vergangenheit stecken geblieben, er wäre jetzt gar nicht bereit. Wäre Josef in der Hoffnung auf irgendeine Zukunft stecken geblieben, er wäre auch nicht bereit. Josef lebt heute im Ja zu Gottes Willen. Heute, nur an diesem Tag. Und weil er in diesem Heute lebt, deshalb ist er bereit, als er zu Pharao gerufen wird. Nichts für mich. Josef deutet diese Träume. Sie wissen, dass Pharao von einer kommenden Hungersnot träumt. Und dann erkennt dieser Josef ist ein Mann, der kann diese schwierige Lage für mein Land managen. So setzt Pharao ihn als Zweiten im Land ein. Und Josef bleibt auch jetzt unter Gott und im Willen Gottes. Das merken wir schon daran, dass er an dem Mundschenk nicht Rache übt. Also den könnt ihr jetzt eliminieren. Und das merken wir auch an den Namen, die Josef seinen beiden Söhnen gibt, Manasse. Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück. Und Ephraim, Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Ich habe hier nochmal diesen Satz, im Ja zu Gottes Willen, unter dem Kreuz ist Friede. Auf diesem Kreuzesweg, unter dem Kreuz, findet Josef Frieden. Wenn man nochmal zurückschaut, dieser Kreuzesweg, der erschien so sinnlos. Böse Menschen, die eigene Familie, die gegen einen vorgeht. Dieses Gefühl, Gott hat mich auch vergessen. Dieser Gedanke, warum lässt ein gerechter Gott zu, dass ich unschuldig ins Gefängnis komme? Das scheint doch alles so sinnlos. Und mich hat ein Zitat von Helmut Frey angesprochen. Er schreibt, Sinnlosigkeit ist die untere Hälfte des Kreuzes, die uns zugewandt ist. Planvolle Führung, die andere, die Gott zugewandt ist. Für uns mag es sinnlos aussehen, aber Gott hat einen Plan. Der Kreuzesweg, auch für uns, ist der Weg, den Jesus vorausgegangen ist. Und Jesus war mit ihr und Jesus war mit ihm. So dürfen wir es für uns auch wissen. Auf diesem Weg bin ich nicht allein. Es ist ein Weg, der zu einem Ziel führt. Der Weg bei Josef war er selber, wurde der zweite Mann und wurde der Retter in dieser Hungersnot für ganz viele Menschen. Das war das Ziel. Er wurde auch zum Werkzeug für seine Brüder. Denn durch ihn lernen die Brüder in dieser langen Geschichte sich selber kennen. Sie lernen ehrlich zu werden und sagen, wir haben doch die Angst von Josef gehört. Und es kommt so weit, dass Judah dann sagt, Gott hat unsere Missetat heimgesucht. Das wird der Punkt, wo die Brüder endlich selber auch Buße tun können, wo Josef zum Segen werden darf für seine Brüder. Und Josef wird auch zum Segen für seinen Vater. Dieser ganze Weg, den Josef gehen muss, der lehrt den Jakob, ich muss meinen Lieblingssohn loslassen in Gottes Hand und frei werden. Und für viele andere wird dieser Weg des Josef zum Segen, für den Potiphar, der lernt dadurch auch den Gott Yahweh ein Stück kennen, für die beiden Minister im Gefängnis, für den Gefängniswärter, für die vielen Menschen in Ägypten und drumherum, die sonst Hungers sterben würden. Das Allerwichtigste aber, dieses Weges, den Gott durch das Leid mit Josef geht, das Allerwichtigste ist, die von Gott auserwählte Familie des kommenden Erlösers wird vor dem Hungertod gerettet. Die ganze Familie Jakobs wäre gestorben in dieser Hungersnot. Aber aus dieser Familie sollte später der Messias kommen. Merken Sie diese unvorstellbar lange Linie dieser Absicht Gottes, die damit anfängt, dass einer in eine Zisterne geworfen wird, Sklave wird, ins Gefängnis kommt. Josef selber erkennt das in Kapitel 45, Vers 7, da sagt er, Gott hat mich vor euch, Brüdern, hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und dann ganz am Schluss seines Lebens, da sagte er ja, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Das ist Gottes Absicht. Durch alle Bosheit der Menschen hindurch. Josef sagt übrigens an dieser Stelle nicht, ihr habt alles recht gemacht, alles gut. Nein, nein, überhaupt nicht recht, überhaupt nicht gut. Ihr habt es böse gemeint, stimmt. Aber Gott hat es trotzdem gut gemacht. Gott kann böse Pläne einschließen. Er ist größer als unsere menschlichen Pläne. Und er kann es durch alle Bosheit hindurch zum Besten wenden. Josef lernt in diesen langen 13 Jahren und auch noch länger, in diesem Ja zu Gottes Willen zu leben, Tag für Tag mit dem Kreuz, unter dem Kreuz zu leben. Das ist das, was uns hilft in Tagen des Leides. Dieser Blick auf das Kreuz von Jesus, nicht nur auf unser eigenes, sondern auf das Kreuz von Jesus. So ist Golgatha der Gipfel, von dem aus wir unser Leben und Leiden als Führung und Plan verstehen dürfen. Glaube hat unter dem Kreuz den einzigen Standort, der so hoch ist, dass er den Ausblick über die Zeit in die Ewigkeit gestattet. So darf man Zeuge Jesu werden. Im Ja zu Gottes Willen liegt Friede. Deshalb alles aus Gottes Hand nehmen, weil er weiß, wozu es dient. Alles in Gottes Hand legen und alles in Gottes Hand lassen. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass du der bist, der den völligen Überblick hat, der Gedanken des Friedens und nicht des Leides hat, der Zukunft und Hoffnung für uns alle hat. Herr Jesus, danke, dass du jeden einzelnen Menschen siehst. Du weißt, in welchen Nöten viele sind, in Krieg und auf der Flucht, auf dem Sterbebett und im Krankenlager. Du weißt um Nöte in den Familien. Herr Jesus, danke. Du bist der Herr. Danke, dass wir das wissen dürfen. Du lässt keinen aus deinen Augen und aus deiner Liebe. Bitte lass das heute Menschen erfahren, die in so einem Loch, in so einer Traurigkeit, in so einer Not sind. Und Herr, wir danken dir, dass wir dir miteinander auch bringen dürfen, was du uns gelehrt und geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir laden Sie herzlich ein, auch für den kommenden Sonntag, wieder zum Gottesdienst zur gleichen Zeit. Und jetzt stellen wir uns noch unter den Segen unseres Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre dein Herz und deine Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Eine gesegnete neue Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.